Wir haben heute das Thema versöhnt und erbberechtigt. Dieser Aspekt, als Christ zu leben, bedeutet, dass ich in einem versöhnten Zustand und erbberechtigt bin. Gott sagt über mich, dass ich mit Gott versöhnt bin. Die Beziehung zu Gott ist bzw. war durch unsere Sünde gestört. Wenn wir Jesus aber als Herrn und Erlöser annehmen, sind wir durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat, mit Gott versöhnt und haben Frieden mit ihm. Ich möchte kurz diese erste Aussage untermauern, damit ihr wisst, wo wir eigentlich dran sind. Die Beziehung zu Gott ist oder war durch unsere Sünde gestört. Und ich kann euch sagen, ich hatte über Jahre ein schlechtes Gewissen, als ich in dem Dorfladen bei uns, in unserem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, eine spezielle Verkäuferin gesehen habe. Und allein die Präsenz dieser Frau hat mich daran erinnert, dass ich als Kind da versucht hatte, mal Kaugummis zu klauen oder Schokolade oder anderes Zeug. Wo man denkt, was für ein Quatsch, warum versuchst du dir für ein paar Cent, damals gab es ja nur Reider, richtiges Reider und so. Und kennt ihr überhaupt nur Reider? Die Jungen wissen gar nicht, wovon wir reden. Reider ist jetzt Twix, aber damals war das ein richtiges Reider. Gut, das wollte ich glaube gar nicht, ich wollte Wrigley's Kaugummis oder sonst was. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, ich habe was Unrechtes getan. Ich wurde überführt und zwischen uns war eine Blockade. Zu dieser Frau eine Beziehung aufbauen war für mich schier nicht unmöglich. Ich habe mich echt wie ein Dieb gefühlt, geächtet von allen, weil die das ja wahrscheinlich allen noch sagt. Wenn wir Menschen vor Gott kommen, kann es sein, dass wir mit einem schlechten Gewissen kommen, weil Dinge noch nicht in Ordnung sind. Oder weil wir denken, Junge, Junge, falls der wirklich allmächtig ist, dann weiß der auch, was ich gemacht habe. So wie in manch einem Horrorstreifen, ich weiß, was du letzten Sommer gemacht hast. Und dann denkst du so, wenn das jemand wüsste, und Gott weiß es. Also die Beziehung zu Menschen und zu Gott ist durch Missbrauch, durch Übertretung von vereinbarten Regeln, durch Vertrauensbruch gestört. Aber wenn wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser annehmen, dann sind wir durch das Blut Jesus, das am Kreuz vergossen wurde, versöhnt und haben mit Gott Frieden. In Römer 5, und das möchte ich euch jetzt so auch gleich mal als eine Untermauerung meiner Aussage geben, ist in Römer 5, Vers 10, Römerbrief, den haben nicht die Römer geschrieben, der wurde auch nicht für Römer geschrieben in dem Sinne, sondern den hat Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben. Wobei wir dann begreifen, wenn wir die Bibel so lesen, dass all die Briefe sind immer nur nicht nur für die Gläubigen dort vor Ort, sondern für alle anderen gültig. An anderen Stellen heißt es so, hey, wenn ihr den Brief gelesen habt, dann gebt ihn an die Geschwister in Ephesus weiter und die von Korinth sollen den euch geben und so weiter. Tauscht es aus, was Wort Gottes ist. Und da heißt es in den Brief an die Römer von Paulus, wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren, dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. So freuen wir uns nun darüber, dass wir eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat. Da heißt es, im Eigentlichen, denn wir sind mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Das bedeutet für uns, oh, das kann man diesmal schlecht lesen, das habe ich befürchtet. Wer braucht Gebet für Augenheilung? Könnt ihr gleich mal, okay, ich werde das nächste Mal einen besseren Kontrast wählen. Ansonsten selig sind die nicht sehen und doch glauben. Gott hat uns versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Dort, wo wir eigentlich einseitig in einer Blockade zwischen, also wo was zwischen mir und Gott steht, sich verbrochen hat. Mann, was war das für befreiende Momente und wie erlebe ich das auch in dieser Großherzigkeit, die hoffentlich Eltern mit ihren Kindern haben. Also ich durfte das als Kind erleben, dass ich was verbrochen habe und ich habe jemanden verletzt von meinen Eltern mit meinen Aussagen. Und dann haben die nicht erst gewartet, bis ich auf sie zugekommen bin, sondern irgendwann zu mir kamen und sagten, das ist echt okay und weißt du was, ich vergebe dir. Ich strecke meine Hand zuerst aus. Würden wir alle sagen, nee, das Kind muss sich hier gefälligst und erst wenn das. Aber was bewegt es in mir? Was hat es in mir freigesetzt? Dieses Wissen, meine Eltern haben sich immer wieder mal, waren sie bereit, also sie waren nicht inkonsequent, versteht mich bitte richtig. Aber es gab so Momente, wo ich mich sowas von verheddert hatte und nicht mehr rauskam. Und dann, dass meine Eltern über ihren Schatten gesprungen sind und mir ihre Hand gereicht haben, obwohl ich noch nicht mehr um Vergebung gebeten habe. Und das macht Gott und das bietet Gott uns an. Und das befreit. Kann ich sagen, als wir noch seine Feinde waren, dann werden wir erst recht, jetzt wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. Ey, das ist doch eine coole Perspektive. Dieser Friede kommt allein von Gott her. Gott hat uns zu sich zurückgeholt. Wisst ihr, wir müssen keine Menschen eigentlich ermutigen, sich zu Gott hinzuwenden, als gäbe es es noch nie. Sondern ich habe diesen Ansatz schon mal gehört. Eigentlich ist es so, dass wir Christen eigentlich nur diesen Ruf oder diesen Auftrag haben, dieses Menschen wieder zurück in die Beziehung, in die versöhnte Beziehung zu Gott zu bringen. Weil nicht selten haben Kinder, die auch mit dieser Kindlichkeit Weihnachten und Ostern erleben, wenn es dann nicht ganz nur vom Osterhasen versaut ist, sondern auch durch den Schulunterricht im Rallye, also Religionsunterricht oder durch die biblischen Geschichten oder durch den Konfirmationsunterricht oder was auch immer, da ist was da gewesen an Interaktionen. Ich hatte euch letzte Woche von diesem Mann erzählt, der so ganz beseelt mit fast 70 auf mich zukam und sagte, und Sie sind Pfarrer und ich bin als 15-Jähriger auf Freizeiten gegangen von so einer Reichelsheimer Gegend. Und das war so besonders. Und obwohl das unsere Kirchenleute nicht so mochten, aber wie bei uns passierte was. Die Friede kommt von Gott. Gott hat uns zu sich zurückgeholt. Und durch das, was Jesus getan hat, haben wir ein neues Leben. Leute, wir sollten anfangen, das zu leben, was wir haben. Wir sollten nicht wie Menschen leben, die ständig irgendwas hinterherrennen, was sie nicht haben. Nicht, wir müssen nicht wie Bono singen, and I still haven't found what I'm looking for. Ich bin immer noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich kann mich satteln, ich bin dort, wo ich sein darf und wo ich wirklich sein darf. Jetzt sind wir ein Kind, nämlich sein Kind. Und als sein Kind dürfen wir immer ungeniert uns auf den Schoß unseres himmlischen Papas setzen und ihm sagen, was uns bewegt. Und wir können davon ausgehen, dass er auch ein offenes Ohr hat und es ihn brennend interessiert, was uns beschäftigt. Gerade gestern kam die Zoe auf einmal, ich saß so dran, wahrscheinlich war ich beschäftigt mit meinem Handy, um irgendwelche Nachrichten für die Organisation dieses Tages heute zu schreiben und so weiter. Und auf einmal kam die Zoe her, wie selbstverständlich, also meine 5-jährige Tochter, setzte sich auf meinen Schoß und fragte mich denn so, Papa, sag mal, waren die Indianer in Amerika gefährlich? Und da habe ich gemerkt, wow, das ist jetzt richtig wichtig. Das beschäftigt sie. Dann habe ich gesagt, naja, eigentlich waren sie wahrscheinlich nicht so gefährlich, aber nachdem sie gesehen haben, was der weise Mann alles anrichtet, haben die dann schon zurückgeschossen mit Pfeil und Bogen. Und auf einmal haben auf einmal haben die Briten, geh mal von dir aus, das waren die Briten. Andrew, are you British background or is it? Okay, let's say the British people were in the past. So, es waren also die Engländer, die dann damals den Indianern das Land streitig machen. Und dann haben die sich gewehrt und dann wurde der Indianer stilisiert. Und also das habe ich nicht so gesagt, wahrscheinlich habe ich so gesagt. Dann würde meine Frau sagen, sag's nicht so, das versteht sie nicht. Aber auf jeden Fall habe ich mit ihr versucht, das zu klären mit den Indianern. Und sie saß da auf meinem Schoß und das war so ein besonderer Moment. Leute, das ist so cool. Für jemand andere wäre es was total Belangloses. Aber wir dürfen wissen, dass das, was uns beschäftigt, das interessiert Gott. Eigentlich, ich dachte, jetzt springt ihr auf, ruft Juhu, Yippie-Aye, endlich, weiß ich's. Seid mit mir begeistert. Ich möchte es wieder beweisen, Römer 8, Vers 15 heißt es nämlich, deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen Abba Vater sagen. Jetzt wundert ihr euch alle und denkt, wieso steht eigentlich in der Bibel etwas über eine schwedische Popgruppe? Aber das ist gar nicht so, weil hier ist Abba richtig geschrieben. Das B ist nämlich nicht verkehrt rum. Abba ist der lieblichste Kosename, der ein Kind für seinen Vater damals im Hebräischen beziehungsweise im Aramäischen wählen kann. So dieses, gut, ich bin froh, dass meine Kinder nicht Vati zu mir sagen. Wer das mag, ist okay. Das ist, wenn dein Kosename Vati ist, dann ist das, bei uns Schwaben wär's der Bappe. So, das wäre so die intimste Kosebezeichnung. Das bedeutet, Paulus sagt hier, Leute, nicht wie irgendwelche verschreckte Auftragserfüller sollt ihr euch verhalten. Sklaven waren nichts anderes als Auftragserfüller, die für das Wohlbefinden des Königs, des Meisters und seines Haushaltes zuständig waren. Sondern er sagt, nee, das sollt ihr nicht weiter euch so verhalten, sondern ängstliche Sklaven, die Angst vor Strafe, vor Prügel und vor Sanktionen haben. Sondern wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen auf den Schoß sitzen und sagen, ey Papa, erzähl mal. Ey, wie erlebst du Gott? Ist Gott ein vollkommener, guter Vater? Wie häufig stellen wir das in Frage. Aber wenn wir das in Frage stellen, dann können wir nicht in einen vollkommenen Frieden gelangen. Kennst du das auch, dass du, irgendwas müssen wir mal hier machen. Kennst du das auch, dass du Gottes bedingungslose Güte und vollkommene Liebe manchmal in Frage stellst? Und nicht selten haben wir Angst vor Gott, aber Angst ist wirklich kein guter Ratgeber. Durch Angst leidet eine Beziehung. Angst trennt voneinander. Angst macht misstrauisch und das Vertrauen leidet. Nicht selten leben Christen in so einer Art angsterfüllten Beziehung zu Gott. Aber die Bibel sagt, dass wir mit Gott versöhnt sind, ohne Wenn und Aber. Wenn wir Gott um Vergebung gebeten haben, dann hat er uns vergeben. Wir sind versöhnt. Versöhnung ist etwas Tolles. Etwas sehr Befreiendes. Davon habe ich schon gesprochen, wie ich das erleben durfte an manchen Stellen. Ich glaube, dass das ist das große Geheimnis von Menschen, die miteinander unterwegs sind. Ich habe seit letzter Woche, bin ich gerade in Aktion mit meinen Mitschülern, mit denen ich vor 30 Jahren die Mittelschule beendet habe, Kontakt aufzunehmen. Und wir fangen gerade an, mit über 35 Leuten so per soziale Medien uns auszutauschen, so entgegen der ganzen europäischen Datenschutznormen. Und wir unterhalten uns und dann so, ey, kurzer Steckbrief, wie ist dein Leben? Und ich bin erschüttert, dass ich eigentlich sowohl eine Frau als Witwe, schon seit 11 Jahren, sehr jung den Mann verloren und bei eigentlich den weiteren 90% ist zumindest schon die erste Beziehung komplett in die Brüche gegangen. Und da ist so eine Not da und eigentlich so eine, vielleicht auch manchmal so Schulterzucken, ja, sind zwar Fehler von mir auch da, aber auch der andere hat Fehler gemacht. Und das könnte man auch relativ gut aufrechnen. Aber was es bedeutet, Versöhnung zu erfahren, neu aufeinander zuzugehen und zu sagen, ey, es ist okay, ich vergebe dir. Das ist was, was wir zwischen uns und Gott erleben dürfen und das ist etwas sehr Befreiendes. Und ich bin überzeugt davon, dass wir auch durch diese Erfahrung, Versöhnung mit Gott zu erfahren, auch mit auf andere Menschen zugehen können, ob die das verdient haben oder nicht. Versöhnung bedeutet, wir dürfen wieder auf dem Schoß unseres himmlischen Papas Platz nehmen. Unserem und wissen, dass unser himmlischer Vater uns ganz zugewandt ist. Er ist als einziger uns gegenüber 100% positiv eingestellt. Keine Vorbehalte gegenüber dich und mich. Er will wirklich nur unser Bestes. Und er sagt, bei dem, was er dir als Lebensentwurf vorschlägt, sagt er nicht, ich hab's ja nur gut mit dir gemeint. Das ist das, die größte Strafe, die man ja sagen kann. Ich hab's ja nur gut gemeint, aber bekackt gemacht. Es ist halt nicht, hat nicht geglückt. Ich hab's ja nur gut gemeint. Sondern er ist der, der wirklich, na, wo ist jetzt der tolle Satz, den ich, der wirklich nicht nur es gut meint, sondern gut macht. Er sieht uns an und er strahlt über das ganze Gesicht. Er freut sich, wenn wir zu ihm kommen und er fragt dich, was du brauchst, denn er kann es nicht abwarten, dich zu beschenken. Wir haben heute hier Pastorenkonferenz gehabt. Ungefähr 50 Pastoren und Mitarbeiter aus Gemeinden, aus ungefähr 50 Leute waren da aus ganz Hessen. Und das war eine ganz wertvolle Zeit. Es ging um Finanzen. Es ging auch um dieses, die Herausforderung mit Finanzen. Was, wenn es mal finanziell nicht so flüssig läuft und so weiter? Wo fangen wir als erstes an zu sparen? Reduzieren wir unsere Zehnten und Spenden und drücken eigentlich damit aus, Gott, dir vertraue ich doch nicht? Oder können wir auch solche Momente auch mal durchhalten? Oder ist es denn Sünde, die Spenden zurückzuhalten? Und auf einmal zu merken, ja, dann kommen wir doch in eine Gesetzmäßigkeit. Gott hat uns in die Freiheit geführt. Wisst ihr, das geht Gott gar nicht um die 10% deines Geldes. Es geht ihm um dein Herz. Aber wenn du auch sagst, ey, momentan kann ich es dir gerade nicht geben, dann ist es besser, du gibst es nicht, als dass du es mit Bitterkeit oder mit einem hartherzigen Herzen gibst. Weil Gott möchte dein Herz, nicht dein Geld. Jemand sagte, egal, der kommt mal wann anders. So, ich würde sagen, das hört sich wie ein himmlisches Märchen an. Das ist nicht wie 2006 ein Sommermärchen, was dann doch nur mit dem Sieger der Herzen damals für die deutsche Nationalmannschaft geendet hat, als dritter Platz, sondern das ist auch wirklich so himmlisch. Es ist nicht irdisch, es ist himmlisch. Und so wünscht sich das unser Vater für uns. Und wie sieht das also für uns heute und hier praktisch aus? Es gibt eine Frau, es gibt mehrere Marias in der Bibel. Und es gab eine Frau, Maria, die hatte zwei Geschwister, zumindest von denen weiß ich. Hatte eine Schwester, einen Bruder. Der Bruder war der Lazarus, die Schwester war die Martha. Und was Maria ausgezeichnet hat, das war nicht, was sie alles für Gott gewuppt hat. Wie wunderbar sie ihm gedient hat, was für eine tolle Bewirterin sie ist, mit welchem kühnen Glaubensmut sie unerschrocken irgendwo gepredigt hat. Dafür ist sie überhaupt nicht bekannt. Das, wofür die Maria bekannt geworden ist, ist, dass sie sich an die Füße oder im übertragenen Sinne auf den Schoß Gottes gesetzt hat. Wollte einfach nur nah bei ihm sein. Manchmal ertappe ich mich selber und ich denke, ich würde so gern so viel für Gott machen. Und Gott denkt sich, das möchte vielleicht gar nicht, dass du für mich was machst. Ich würde gern machen, dass du mit mir Dinge machst. Dass wir gemeinsam, frag mich, was ist denn mein Plan für Babenhausen? Und nicht würstel du dich rum. Und doch kann uns Gott ja noch viel mehr Kreativität schenken, wie wir mit dieser guten Botschaft, also wer erlebt die bisher schon als gute Botschaft heute? Ich finde, es ist eine gute Botschaft. Lass uns doch Kreativität an den Tag legen, wie wir diese gute Botschaft an den Mann, die Frau kriegen. Auf jeden Fall die Maria, die war dafür bekannt, dass sie sich echt Zeit genommen hat, Jesus zuzuhören und von ihm zu lernen. Und für mich heißt es manchmal, da bin ich ja so froh, dass ich echt, dass ich diese Taufe im Heiligen Geist erleben durfte. Pfingsten war erst am Mitte Mai. So skurrile Stories über irgendwelche komische Feuer und Zungen und Sprachengewirr gibt's da. Da wisst ihr, was passiert ist. Gott hat uns eine Gebetssprache geschenkt, in der wir mit Gott kommunizieren können. Und zwar Ende zu Ende verschlüsselt. So wie jetzt seit einiger Zeit es auf WhatsApp auch möglich ist. Ende zu Ende verschlüsselt. Es kriegt niemand mit, was du betest. Aber ihr zwei, ich mit Gott in Interaktion, wir können miteinander im Austausch sein und beten und merken, wow, wenn ich auf dem Schoß Jesus sitze, dann bedeutet es im übertragenen Sinn, ich fange an, in Sprachen zu beten. Was mir Gottes Geist eingibt, und das ist nicht wie ein Medium, dass sich meine Augen wegdrehen, ich ein weißes Flimmern kriege und nicht mehr aufhören kann, sondern ich kann das aus eigenem Antrieb, so wie ich jetzt mit euch rede, kann ich beten. Und ich höre mir manchmal zu und denke, das hört sich schon für jemanden total lustig an. Jetzt wäre es interessant, was einer, der Linguistik studiert hat und so, der denn dieses auswerten würde. Ist es jetzt eine andere menschliche Sprache, die es irgendwo auf der Welt zu sprechen gibt? Oder ist es eine himmlische Sprache? Paulus sagt, manchmal ist es so, manchmal ist es so. Ich fange an, dann in Sprachen zu beten. Eine Sprache, die Gott mir geschenkt hat. Wir werden da auch demnächst auch hier ganz neu darüber sprechen, wie erlangt man diese Gebetssprache und was passiert da, was setzt da Gott frei. Und dann fange ich an, vielleicht zu singen und Gott zu loben, so wie wir gerade vorhin in dieser Anbetungszeit waren. Und dann erlebe ich in mir so eine ganz neue inneren Frieden, neue Gelassenheit, eine neue Hoffnung für die Zukunft. Und ich brauche eigentlich bei dem Ganzen gar nichts machen. Vielleicht haben sich die Umstände noch nicht mal wirklich geändert, aber in meinem Herzen ist schon die Veränderung passiert. Einfach genießen und vielleicht inspiriert uns das auch zu einem ganz neuen persönlichen Bibelstudium und wir denken viel mehr über Gottes Wort nach und brauchen die Bibel nicht nur, um die Lösung irgendwelche Kreuzworträtsel zu bekommen, sondern wirklich als Brot, als Nahrung, als etwas, was kostbar ist von Gott her für uns. Römer 8, Vers 17 heißt es, und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn gibt, gehört auch uns. Alles, was er seinem Sohn gibt, gehört auch uns. Wir sind also Miterben. Wir können auch sagen, Teilhaber. Deswegen, manche Leute sind ja im Aktiengeschäft gern unterwegs. Und ich hatte auch 2 oder 3 Daimler-Benz-Aktien damals als Belegschaftsaktie bekommen. Ich habe mich wie ein Teilhaber von Mercedes gehört. Da fuhr so ein Mercedes an mir vorbei und ich dachte, ein Stück von diesem Auto gehört mir auch. Bin Teilhaber. Ich gehöre zu etwas Großartigem. Wenn es da eine Ausschüttung gibt, wisst ihr, es ist echt spannend. Also die ganzen Mitarbeiter jetzt bei Porsche, die waren wahrscheinlich froh, dass sie ihre Sonderzahlung bekommen haben, bevor der Abgasskandal hochgeploppt ist, weil die ja auf einmal einschlag 10.000 Euro Teilhabeschaft, nur weil sie angestellt waren, bei Porsche bekommen haben. Das bedeutet, wenn wir zu Christus gehören, dann ist das, was Gott seinem Sohn schenkt, wir sind der Teilhaber. Wir können in der Ausschüttung des Segens nicht außen vor gelassen werden. Da gibt's auch keine Deckelung oder ein Ruhen, sondern eine Ausschüttung wird kommen von Segen über Segen über Segen. Und doch kennt die Bibel so Momente wie, und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal. Diese Herausforderung kann's auch geben. Und das hilft uns auch manchmal so in der Substanz zu gucken, worauf ist mein Glauben gegründet. Gott, unser Vater, hat uns eine wunderbare Zukunft, zu einer wunderbaren Zukunft gerufen und geschenkt und schenkt uns, dem Gläubigen, ein reiches und herrliches Erbe, nämlich dass nicht nur die Ewigkeit, das himmlische Erbe, sondern das heißt auch Anteil an Gottes Kraft, Macht und Herrlichkeit schon hier auf der Erde zu haben. Und ich möchte dich fragen, wie ist es bei dir? Wie oft setzt du dich auf den Schoß deines Vaters und verbringst Zeit mit ihm, um ihn besser kennenzulernen? Und ich möchte dich fragen, kannst du glauben, dass du Gottes vollwertiger Erbe bist und alles hast, was Jesus auch hat? Und die nächste Frage ist, freust du dich über eine Beziehung zu deinem himmlischen Vater und ist dir überhaupt bewusst, dass du ein Recht am Erbe hast, um Teilhaber zu sein? Vielleicht klang das jetzt für dich alles zu schön, um wahr zu sein. Und es kann sein, dass du entweder A, zwar schon Christ geworden bist, aber noch nicht weißt, was dir eigentlich so zusteht vom Wort Gottes. Dann hilft es, sich dem ganz neu auseinanderzusetzen. Komm und besuche regelmäßig unsere Gottesdienste. Erfahr und lass deinen Glauben stärken. Die Bibel sagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Und die Predigt soll aus dem Wort Gottes herauskommen. Oder du hast noch gar keine Vergebung durch Jesus erfahren. Du bist noch gar kein Teilhaber, weil du zwar christlich oder religiös interessiert. Der Vertrag ist, wie wenn er bei dir unterschriftsreif vorliegt, aber du hast ihn noch nie unterschrieben. dass du Königskind sein dürftest. Und wir unterschreiben wir diesen Vertrag, den Gott uns unterbreitet, der keine faulen Kompromisse, der keine Klauseln drin hat, die uns zum Nachteil ist, sondern der sagt, ich möchte doch euch mit Jesus alles schenken, was mir gehört. Und wir schieben den vor uns her und sagen, ja, ich habe den in der Tasche, ich kann es ja irgendwann mal machen. Aber manchmal ist es auch so, irgendwann musst du mal Nägel mit Köpfe machen. Und vielleicht ist der Moment heute zu sagen, Jesus, ich möchte mit dir einen Deal eingehen, einen Bund eingehen, einen Vertrag. Ich übergebe dir all meinen Schrott und all meine Sünden und all das, was ich falsch gemacht habe. Und bekommen tue ich von dir Vergebung in mein Herz, neue Lebensperspektive, neue Hoffnung. Und diese Zuversicht und dieses Wissen, als sein Kind bin ich Miterbe von all dem Segen und Reichtum, den Gott schenken möchte. Das meine ich jetzt gar nicht finanziell im eigentlichen Sinne. Kann auch finanziell sein. Aber da ist noch so viel mehr dahinter. Wisst ihr, dass mein Freund, Max Fischer, so heißt er, der wird wahrscheinlich lieber seine Gesundheit behalten, wie ein dickes, fettes Konto voller Geld. Auch wenn er wahrscheinlich finanziell gut vorgesorgt hat, hoffe ich zumindest für ihn. Ihr Lieben, was hilft es, wenn ich die ganze Welt gewinne und doch Schaden an meiner Seele nehme? Ich lade dich ein, wenn du dein Leben heute Jesus anvertrauen möchtest. Es ist ein richtig wertvoller Moment. Wir werden nachher Abendmahl feiern. Wenn wir Abendmahl feiern, bedeutet das so viel wie, wir brechen Brot, wir trinken Saft und nehmen ein Stück Brot. Und eigentlich ist es Bekenntnis, ich nehme in mich auf Jesus, den Sohn Gottes, sein Blut und sein Leib, der für mich gebrochen wurde. Und indem ich es aufnehme, rufe ich aus und sage, ich bin ein Kind Gottes und ich möchte, dass Jesus in mir lebt. Das, keine Angst, musst hier nicht Jesus wirklich aufessen. Wenn da was auf den Boden fällt, in Mäuse nimmst, ist nicht schlimm. Aber es geht darum, die Symbolik, wir in Beziehung mit Gott. Ich bitte euch jetzt, die Augen zu schließen. Ich möchte diesen heiligen Moment jetzt nutzen. Ich habe jetzt in den letzten Wochen mich immer wieder auch geziert und habe das nicht gefragt. Aber ich möchte heute Abend fragen, ist jemand da, der sein Leben mit Gott ins Reine bringen möchte, der endlich befreit leben möchte? Möchtest du dein Leben nicht mehr weiter aus eigener Kraft leben, sondern als Christ leben, dann bedeutet es, deine Schuld bei Gott abzuladen und von ihm Vergebung zu empfangen. Wenn du das möchtest, dann heb doch die Hand an dem Platz, wo du bist. Dann heb die Hand und wage es, diesen Schritt des Glaubens zu machen. Du darfst wissen, es passiert in der unsichtbaren Welt etwas Kostbares. Etwas sehr Kostbares. Darf ich die Hand ziehen? Gibt es irgendjemanden, der das möchte? Ja, das kostet Mut. Halleluja. Jesus, ich bete zu deinen Segen und ich glaube, dass du weiter am Arbeiten bist an jedem Einzelnen von uns. Und wir danken dir, dass du weißt, was wir brauchen. Und du weißt auch, ob wir noch Zeit brauchen, bis wir diesen Schritt gehen können. Und allen anderen möchte ich zurufen, Leute, fangt an, in diesem Bewusstsein des versöhnten Erbberechtigten zu leben. Mit einer ganz neuen Kühnheit, nicht mit einer Arroganz, mit einer Aufsässigkeit. Das steht mir aber zu. Aber dieses, ich nehme es in Anspruch, weil es für mich zugesprochen ist. Halleluja. Amen. Ja, wir wollen das Abendmahl feiern. Ich mache jetzt gleich weiter, Werner, oder? Und ich möchte euch einladen. Jesus, als er das letzte Mal mit seinen Jüngern vor der Kreuzigung, vor der Hinrichtung sich getroffen hat in Jerusalem, in einem Obersaal, wo sie das Passafest gefeiert haben und der ganz speziell das Passalamm, da hat er in dieses Fest hinein eine ganz neue Deutung gelegt. Und dann hat er einen großen Kelch genommen, den sucht Indiana Jones bis heute, welcher das ist. Wir haben ihn auch nicht, aber wir wollen dieser Aktion gedenken, weil uns Jesus das auch dazu beauftragt hat. Feiert das Abendmahl, bis ich wiederkomme. Und dann nahm er diesen Kelch und er sagte, er nahm zuerst das Brot, er dankte für das Brot, er brach es, Werner hat es vorhin schon gebrochen, und dann sagte, nehmet, esset alle davon, das ist mein Leib für euch hingegeben. Und nach dem Mahl nahm er den Kelch und sagte, nehmet und trinket alle daraus. Das ist jetzt neuer Bund, das ist wie mit Blut statt mit Tinte geschrieben, ein neuer Vertrag, nämlich, dass wir in dieser Gotteskindschaft leben dürfen. Und dann sagte er, und macht es so lang, bis ich wiederkomme. Das heißt, wenn du jetzt hier das Abendmahl einnimmst, mach dir Mut, dich innerlich darauf einzulassen, zu sagen, indem ich das mache, bedeutet es, da ist schon was da, eine Intimität mit Gott. Und doch ist es auch so, nimm es nicht leichtfertig, so weil es halt dazugehört. Ich möchte einladen, und ich möchte so machen, dass jetzt jeder nach vorne kommt, der das möchte, dass ihr euch ein Stück Brot nehmt, haltet es an der Serviette, reißt euch ein Stück ab, nehmt euch ein Gläschen Traubensaft, geht an euren Platz und dann wollen wir das gemeinsam nachher einnehmen.